Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und wir sind immer noch bei den Sendschreiben in der Offenbarung. Und wir kommen so langsam zum Ende und heute sprechen wir über die Gemeinde in Philadelphia oder Philadelphia. Und wir schauen uns heute eine Gemeinde an, die offensichtlich eine sehr gute war und nicht so viel oder überhaupt gar keine Schattenseiten hat. Also Jesus gibt ja keine Vorwürfe und ich lese zunächst mal den Text vor. Wir sind in Offenbarung 3 ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wie gesagt, in diesem Text, in diesem Schreiben für diese Gemeinde gibt es keinen Vorwurf, wie bei anderen Gemeinden, keine negative Zurechtweisung oder eine Zurechtweisung, sondern es gibt Lob. Und wir schauen uns mal diese Gemeinde oder das, was Jesus hier sagt, genauer an. Und ich bin schon am ersten Vers hängen geblieben, wo Jesus im Prinzip sich vorstellt als derjenige, der jetzt spricht. Und er spricht als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und eben zuschließt. Und ich habe mir überlegt, okay, was bedeutet das? Was bedeutet Schlüssel und was bedeutet der Schlüssel Davids? Also ein Schlüssel ist erstmal etwas, was eine Tür öffnet zu einem Raum oder eben abschließt. Das heißt, wer einen Schlüssel hat, der hat Autorität. Schlüssel bedeutet also Autorität über etwas zu haben und Verantwortung. Und hier geht es aber um den Schlüssel Davids. Für was steht der Schlüssel Davids? Um was für eine Autorität geht es hier eigentlich? Und es ist interessant, dass es in Jesaja 22, Vers 22, einen Vers gibt, der fast wörtlich so steht, wie er hier in der Offenbarung erwähnt wird. Also es wird offensichtlich in der Offenbarung auf diesen Vers Bezug genommen. Da steht nämlich: Ich will ihm, da geht es um Eliakim, ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und im Kapitel 22 geht es um den Verwalter des Palastes. Und der eine wird verworfen von Gott und der Eliakim wird eben eingesetzt. Und in diesem Fall geht es um die Schlüssel des Palastes von David. Also um was geht es? Um den Herrschaftsbereich, um das Haus des Königtums oder des Königs. Ich glaube, dass der Schlüssel Davids deswegen ein Bild ist, ein Symbol für das Königtum, das David verheißen wurde in 2. Samuel 7. Ein ewiges Königtum, wo immer ein Sohn Davids auf dem Thron sitzt und dieses Reich oder diese Verheißung wird ja letztendlich von Jesus dann endgültig erfüllt. Jesus ist der letzte König, der auf dem Thron Davids sitzt und eben das Königtum, die Königsherrschaft Davids sozusagen für ewig ausführt. Das heißt, hier spricht derjenige, der den Zugang zu dem Reich Gottes öffnet und schließt. Also hier wird auch angedeutet, dass Jesus auch derjenige ist, der Menschen ausschließt. Und da ist natürlich im Hintergrund das Gericht und auch natürlich Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, Klammer auf, niemand kommt ins Reich Gottes, Klammer zu, außer durch mich. Also er ist die Tür, das haben wir ja auch in Johannes 10, er ist die Tür und er ist derjenige, der den Zugang zum Reich Gottes schafft oder eben verschließt. Und hier spricht genau er, er öffnet und er schließt. Und in Vers 8 wird dann eben gesagt, ich habe dir eine Tür geöffnet, geöffnet, die niemand schließen kann. Was sagt also Jesus der Gemeinde hier? Ich habe dir die Tür zum Reich Gottes geöffnet. Ich habe dir den Weg gebahnt und niemand kann dir das wegnehmen, dass du im Reich Gottes, in der Königherrschaft Gottes deinen Platz hast, obwohl du eine kleine Kraft hast. Das heißt, du hast ja diesen Zugang und dieses Recht nicht durch eigene Stärke erarbeitet, sondern du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also hier wird über die Treue und den festen Glauben an Gott oder an Jesus gesprochen. Die Gemeinde in Philadelphia hat also an der Wahrheit festgehalten, trotz Angriffen, trotz Widerspruch, obwohl sie nicht stark war, vielleicht eben eine kleine Stadt, eine kleine Gemeinde, haben sie dran festgehalten. Und deswegen öffnet Gott vor ihnen eine Tür in das Reich Gottes und sie haben Zugang dazu und niemand wird ihnen das wegnehmen. Auch die nicht, Vers 9, die sogenannten Juden, also wir haben darüber schon mal gesprochen, das sind sicher Juden gemeint, die Juden in dieser Stadt, die offensichtlich die Christen angegriffen haben und ihnen das Leben schwer gemacht haben, weil sie eben Jesus nicht als Messias anerkannten. Und sie werden hier immer als Synagoge des Satans bezeichnet, die eben sich Juden nennen, aber eigentlich keine sind. Also die nicht zum verheißenen Volk Gottes gehören, obwohl sie von der Herkunft Juden sind, aber eben von ihrem Herzen, von ihrem Glauben eben nicht das unterstützen, was Gott mag, sondern ihre eigenen Wünsche oder ihre eigenen Ideen verfolgen, so eben wie Paulus früher auch, der die Christen verfolgt hat. Diese werden es nicht schaffen, euch als Gemeinde kaputt zu machen und ihnen auch nicht den Weg ins Reich Gottes zu versperren. Wenn wir im Neuen Testament lesen, zum Beispiel im Galaterbrief, wo deutlich wird, dass diese Juden versucht haben, auch den Christen zu sagen, ihr müsst Juden werden, damit ihr gerettet werdet. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und Paulus geht da vehement dagegen und sagt, nein, das Gesetz, vor allem die Beschneidung, gilt nicht mehr. Das heißt, hier ist eine doppelte Ebene. Zum einen können die Juden in dieser Synagoge den Christen nicht das Heil absprechen und ihnen den Zugang zum Reich Gottes verwehren, indem sie sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst Juden werden, sondern die Heiden gehören zum Volk Gottes, zum neuen Volk Gottes aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus. Und zum anderen können sie eben die christliche Gemeinde nicht vernichten und auslöschen, die ihnen ein Dorn im Auge ist. Sondern, und das finde ich hier sehr bezeichnend, Jesus sagt hier, ich werde sie dazu bringen, dass sie sich vor dir demütigen müssen. Das heißt, sie werden sich vor dir niederbeugen müssen und zugeben, dass ihr ja, Gottes Reich habt und Gottes Kinder seid. Also es geht hier ein bisschen um Gericht, aber eben auch um Erkenntnis und Anerkenntnis der Gemeinde. Das sehe ich zumindest da drin. Und weil diese Gemeinde in Philadelphia so standhaft war und auch so treu geblieben ist, sagt Jesus hier ihnen in Vers 10 zu, deswegen werde auch ich euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ich habe schon mal eine Folge, Episode über Versuchung gemacht und ich würde hier jetzt nicht Versuchung in der Form verstehen, dass es hier um eine Versuchung zur Sünde geht, sondern es geht um eine Prüfung. Die ganze Erde, alle Menschen werden geprüft, ihr Glaube wird geprüft, ihr Leben wird geprüft und sie werden auf die Probe gestellt, ob sie zu Jesus halten, zu Jesus gehören oder, wenn du schon gläubig bist, ob du an Jesus festhältst. Und Jesus sagt der Gemeinde zu, ihr habt schon bewiesen, dass ihr treu seid, dass ihr fest bei mir bleibt. Und deswegen wird diese Probe, diese Prüfung an euch vorübergehen. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Zusage und Verheißung. Ihr habt schon durchgehalten. Ich muss nicht nochmal schauen, ob euer Glaube wirklich standhaft ist und beständig bleibt, sondern ihr habt es schon bewiesen und deswegen werde ich euch bewahren vor dieser Prüfung. Das ist schön. Ne? In der Schule wird man sagen, du musst nicht nochmal eine Klausur machen, weil du hast durch Klausuren schon gezeigt, dass du den Stoff kennst und deswegen brauchst du nicht nochmal eine Prüfung machen. So in dem würde ich es verstehen. Und dann kommt in Vers 11, siehe, ich komme bald, das kommt ja immer wieder vor und dieses bald ist ja relativ, haben wir festgestellt, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Hier ist nochmal dieses Bild des Königtums Davids mit der Krone bezeichnet. Niemand darf dir diese Krone, diesen Schlüssel des Hauses Davids, der Schlüssel zum Reich Gottes, diese Herrschaftsposition im Reich Gottes, darf dir die niemand nehmen. Du hast die Krone aufgesetzt bekommen und niemand wird sie dir nehmen dürfen. Es sei denn, du nimmst sie dir selber, indem du eben nicht festhältst. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Auch an diesem Satz bin ich hängen geblieben. Ich habe gelesen oder gehört, dass Philadelphia in einem Erdbebengebiet ist und dass es auch Jahre zuvor, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre davor, auch ein Erdbeben in dem Gebiet gab und deswegen die Gemeinden oder die Menschen, die dort gewohnt haben, aus ihren Häusern sind und jahrelang oder ja, monatelang, jahrelang in Zelten gewohnt haben. Also da ist nichts von Stabilität mehr gewesen, sondern aus der Angst heraus, dass wieder ein Erdbeben kommt und die Häuser einstürzen, haben sie in Zelten gewohnt. Und hier nimmt vielleicht Jesus Bezug darauf, weil die Menschen in Philadelphia diese Geschichte kennen und sagt, ihr seid eine Säule. Ne, Säulen sind standhaft, bleiben bestehen. Auch in Erdbeben, eine gute Säule bleibt stehen. Ihr seid so eine Säule, ich werde euch zu einer Säule machen. Und zwar wo? Im Tempel meines Gottes. Was ist das Bild des Tempels? Hier geht es nicht mehr um das Gebäude in Jerusalem. Hier geht es um die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, die ein Tempel Gottes ist. Sagt ja Paulus im 1. Korinther 6 ist es, glaube ich, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid als Gemeinde eine Säule in diesem Tempel. Das heißt, ihr gebt den Gemeinden, der weltweiten Gemeinde oder zumindest den Gemeinden, diese sieben Gemeinden, die hier beschrieben werden, ihr gebt diesen Gemeinden eine Stabilität. Wenn man auf euch schaut, dann sieht man, was Stabilität bedeutet, was Treue ausmacht, was Festhalten ausmacht, was Durchhalten ausmacht. Das ist Stabilität und ihr werdet nie mehr hinausgehen aus der Gegenwart Gottes. Der Tempel ist ja auch ein Bild für die Gegenwart Gottes. Ihr seid also fest gegründet in der Gegenwart Gottes und ihr werdet nicht mehr hinausgehen. Wer überwindet, der wird genau zu so einem Person oder zu so einem Stabilisator werden. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt Jerusalem, der Stadt Gottes, nämlich Jerusalem, schreiben. Was bedeutet das? Das gibt Identität. Namen sind immer Identität. Das heißt, wenn der Name Gottes auf dir geschrieben ist und der Name der heiligen Stadt, der Stadt Gottes, Jerusalem geschrieben ist, das gibt dir Identität. Das bedeutet, du bist Gottes, du gehörst Gott. Gott hat dich adoptiert, hat dich zu deinem Kind gemacht, würden wir jetzt anders ausdrücken. Der Name Gottes steht über dir und auch der Name seiner Stadt. Für was steht Jerusalem? Jerusalem steht im Neuen und Alten Testament immer für Herrschaft, Königsherrschaft, weil das war der Sitz des Königs Davids und natürlich auch die Stadt, wo die Gegenwart Gottes gegenwärtig war im Tempel, weil dort eben auch der Tempel gebaut wurde. Und deswegen, wenn der Name Gottes und der Name von Jerusalem auf diese Säulen geschrieben wird, dann bedeutet das, dass in dem Fall diese Gemeinde oder wer überwindet, von Gott zugesagt bekommt, du bist mein Kind, ich bin bei dir gegenwärtig. Das ist deine Identität und das kann dir niemand nehmen. Und jeder, der auf dich schaut oder auch, ja, kann sich an dir festhalten, weil du stabil bist, weil du eine Säule bist in der Christenheit oder in der Umgebung. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Verheißung und irgendwie ermutigend, wenn man sich vorstellt, das sagt mir Gott zu. Aber die Voraussetzung ist überwinden, standhaft bleiben, treu bleiben, so wie diese Gemeinde, trotz Angriffen, trotz schwierigen Zeiten, trotz vielleicht auch wenig Aufmerksamkeit, weil es eine kleine Gemeinde ist, eine kleine Stadt und nicht im Mittelpunkt des Geschehens, und trotzdem dran zu sein, bleiben und zu sagen, aber wir halten an der Beziehung zu Jesus fest. Vielleicht zu diesen Säulen und den Namen nochmal eine kleine Side-Bemerkung, die mir auch eingefallen ist, als Salomo den Tempel gebaut hat. Da hat er auch zwei Säulen aufgestellt, die zwar nicht im Tempel sind, sondern am Eingang des Tempels. Und denen hat er auch Namen gegeben. Die eine Säule heißt Jachin und die andere heißt Boas. Das heißt, er wird befestigen, also Gott wird befestigen und in ihm ist Stärke. Auch da, ich glaube, dass das auch zumindest im Hintergrund steckt bei den Versen in der Offenbarung, dass es eben Säulen im Tempel gibt, die Namen haben und die dadurch einfach etwas ausdrücken. Und hier eben der Name, der hier vergeben wird, ist eben Identität. Und Gott selber setzt seinen Namen da drauf. Also einen höheren Namen kannst du nicht bekommen als ich gehöre Gott. Und die Gegenwart Gottes ist bei mir. Ich finde das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia wirklich sehr ermutigend. Und Jesus ist hier sehr eindeutig und klar. Wer seine Beziehung zu Jesus hält und wer keine Kompromisse eingeht und standhaft ausharrt, auch wenn es schwierig wird, für den spricht Jesus, für dich werde ich eine Tür öffnen, dir gebe ich Zugang zum Reich Gottes, dir gebe ich Autorität, dir gebe ich Herrschaft, um das Reich Gottes auszubreiten und zu manifestieren. Und das wollen wir auch, das brauchen wir auch, das braucht auch unser Umfeld. Wir brauchen es, dass die Gegenwart Gottes auf uns ruht, dass das Reich Gottes, die Autorität des Reiches Gottes auf uns ruht, damit wir Menschen Heil bringen können, dass wir Menschen Befreiung bringen können, dass wir Menschen Heilung bringen können für Leib, Seele und Geist. Und die Gemeinde in Philadelphia hat diese Zusage bekommen, diese Verheißung bekommen. Ich gebe euch eine Tür, die niemand schließen kann. Die Pforten des Totenreiches können das Reich Gottes nicht zurückhalten. Und das ist die Verheißung. Gottes Kraft, Jesu Herrschaft ist unwidersprochen. Und wenn wir daran festhalten, dann haben wir keine Gegner. Dann haben wir den Sieg Gottes in unserer Hand und können den auch umsetzen, auch wenn es schwer wird. Und das ist natürlich auch diese Verheißung oder dieser Hinweis, ausharren in schwierigen Zeiten, und es kommt die Stunde der Versuchung, der Prüfung. Ich bin da schon auch ein bisschen dran hängen geblieben. Jesus verheißt hier die Stunde der Prüfung. Das heißt, wir werden oder die Welt wird geprüft werden, wie sie zu Jesus steht und ob sie an Jesus glaubt und an ihm festhält. Und entsprechend der Entscheidung und entsprechend des Umgangs mit dieser Prüfung wird dann eben Jesus die Tür schließen oder die Tür öffnen. Das ist auch eine Wahrheit, die hier drin steht und die wir auch ernst nehmen müssen für uns, aber auch für unser Umfeld. Soweit mal über diese Gemeinde. Ich hoffe, es ermutigt euch, auch in diese Richtung euch zu bewegen und standhaft zu bleiben. Also ich bin herausgefordert und auch ermutigt und habe die Sehnsucht wirklich, dass Jesus mir zusagt, ich öffne vor dir eine Tür, die niemand schließen kann. Da wollen wir hinkommen, wir möchten diese Tür öffnen und ich segne euch damit und ich wünsche euch eine gute Adventszeit, die jetzt losgeht. Seid gesegnet, euer Martin.